Ich fange mit einem Zitat an. Jetzt. Ich habe keine Angst vor dem Altern, ich will es nur vermeiden. Eine interessante Aussage, oder? Der das gesagt hat, das ist der Aubrey de Grey. Mit ihm ist im letzten Herbst ungefähr ein längeres Interview gekommen in unserer Zeitung, im Landbot. Der Aubrey de Grey ist ein englischer Wissenschaftler, der das Altwerden von den Menschen erforscht. Das heisst, er will herausfinden, wie man vermeiden kann, dass ein Mensch altert. Er sagt, dass die Chancen etwa 50-50 stehen, dass es ihm und seinem Team in den nächsten 20 Jahren gelinge, herauszufinden, oder dass ihnen der nötige Durchbruch wird gelingen, dass sie bis dann herausfinden, wie man einen Menschen jung behalten können. Und wenn das gelinge, dass man einen Menschen etwa im Alter von 30 erhalten kann, dann können so ein Mensch ohne weiteres 1000 Jahre alt werden. Es klingt ein bisschen nach Science Fiction, oder nicht? Ich könnte mir sogar denken, dass das noch hätte gelingen können, wenn da nicht ein Gott wäre, der sagt, er sei der Schöpfer von Himmel und Erde und von allem, was auf dieser Erde lebt. Im Psalm 139, Vers 16, sagt der König David: Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, also schon während der Schwangerschaft. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Wenn es so ist, dass Gott jeden Tag von unserem Leben in ein Buch eingeschrieben hat, noch bevor wir überhaupt auf die Welt gekommen sind, dann hat das doch eine besondere Bedeutung. Dann bedeutet das doch, dass Gott einen festen Plan für unser Leben hat. Und auch, dass er für unser Leben eine optimale Länge vorgesehen hat. Eine Lebensspanne, wo wir gut daran tun, wenn wir uns daran halten, wenn wir Wert darauf legen, im Plan von Gott durchs Leben zu kommen. Wir kommen dann später nochmal auf das Thema zurück. Zuerst gehen wir jetzt aber zu dem König, der nach meiner Meinung zu lang gelebt hat. Und es handelt sich da um den König Hiskia. Und er hat eine sehr spannende Lebensgeschichte hinter sich. Und es lohnt sich, das nachzulesen. Auf der einen Seite steht es im zweiten Buch der Könige, Kapitel 18 bis 20. Und in der zweiten Chronik, Kapitel 29 bis 32. Und wir können das nicht alles miteinander durchlesen. Ich bringe einfach ein paar Auszüge, dass man merkt, um was es da gegangen ist in dem Leben vom König Hiskia. Über den König Hiskia steht im zweiten Buch Könige 18 in den Vers 1 bis 3. Im dritten Jahr Hoscheas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, wurde Hiskia König. Der Sohn des Ahas, des Königs von Juda. Er war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Abi, eine Tochter Zecharias. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater David, sein Vorfahre als König. Und dann im Vers 5 steht dazu an über den Hiskia: Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, so dass unter allen Königen von Juda seinesgleichen nach ihm nicht war, noch vor ihm gewesen ist. Das ist ein unglaubliches Kompliment. Nach dem Vers hat es also kein anderer König von Juda mit dem Hiskia können aufnehmen. Er ist ein grossartiger, eigentlich der beste König für das Land Juda gewesen. Und da kann man sich schon fragen, was ist denn so besonders gewesen beim Hiskia? Der König Hiskia hat das ganze Land Juda vom Götzendienst befreit. Er hat alle Höheheiligtümer, alle Tempel im Land Juda zerstören lassen, ganz konsequent. Er hat auch den Tempel zu Jerusalem wieder herstellen lassen, wo sein Vater in einen Götzentempel umbauen lassen hat. Hiskia hat dafür gesorgt, dass das Volk Juda wieder zum lebendigen Gott zurückgekommen ist und den lebendigen Gott im Tempel von Jerusalem angebetet hat. Als junger König hat er gegen all die sich durchsetzen müssen, die vom Glauben abgefallen sind und fremde Götter verehrt haben. Und das klingt viel einfacher, als es in Wirklichkeit war. Weil dabei ist er garantiert auf einen grossen Widerstand gestoßen. Er hat sich gegen all die müssen durchsetzen, die vom Glauben abgefallen sind und fremde Götter verehrt hat. Und der Hiskia war es auch, wo das Passafest, das wichtigste Fest für das Volk Israel, wieder eingeführt hat. Das ist nämlich 400 Jahre lang gar niemand gefeiert worden, seit Samuel gelebt hat. Also praktisch vom König David an hat man das Passafest gar nicht mehr gefeiert im Land Israel und auch im Land Juda. Man kann sagen, der Hiskia war der König, der das Volk Juda wieder zurück zum lebendigen Gott geführt hat. Und jetzt, wenn man weiss, aus was für einer Familie der Hiskia gekommen ist, kann man sich nur darüber wundern, dass aus ihm ein so ein vorbildlicher König geworden ist. Dass es heisst, vor ihm und nach ihm sei kein solcher König da gewesen. Der Hiskia hat nämlich schon sehr schweres durchgemacht während seiner ganzen Jugend. Sein Vater war der König Ahas, einer der allerschlimmsten Könige, die das Land Juda je hatte. Er hat nicht an Gott geglaubt. Er hat den Tempel zu Jerusalem in einen Götzentempel umbauen lassen, ganz nach dem Vorbild vom assyrischen Götzentempel zu Damaskus. Der Ahas hat sein Volk wirklich zum Abfall vom lebendigen Gott verführt. Er hat sogar einen von seinen Söhnen, also einen Bruder oder mindestens einen Halbbruder vom Hiskia, den Götter geopfert. Ein anderer Bruder von ihm ist im Krieg ums Leben gekommen. Überhaupt während der ganzen Regierungszeit vom König Ahas ist eigentlich permanent und immer wieder Krieg gewesen. Während der Regierungszeit vom Hiskia ist auch die Hauptstadt Jerusalem immer mal wieder belagert worden. Und eben zum Verhindern, dass er mitsamt seinem Reich untergeht, hat sich der König Ahas müssen am assyrischen König unterordnen. Also Juda war kein eigenständiges Königreich mehr in dieser Zeit. Er hat mit seinem Land Juda am assyrischen König sogar Steuern zahlen müssen. Darunter haben alle gelitten. Gott hat sie so zugelassen, weil der Vater vom Hiskia, der König Ahas, gar nicht an Gott geglaubt hat und darum eben auch nichts von ihm erwartet hätte. Der Hiskia hat also schon sehr schwere Zeiten durchgemacht während seiner ganzen Jugend und bis er selber König geworden ist, nämlich da, wo sein Vater gestorben ist. 25 war er, wo der Hiskia wirklich König geworden ist. Und jetzt, wenn wir die Geschichte kennen, wäre es doch sehr interessant zu wissen, warum nach so einem abscheulichen König, wie der König Ahas das war, ein gläubiger und vorbildlicher König wie der Hiskia auf den Thron gekommen ist. Wie ist so etwas möglich? In der Bibel lesen wir da keine Details darüber, wir wissen es nicht. Wir müssen gerade spekulieren, ob die Mutter oder eine Großmutter vom Hiskia gläubig war. Oder ob ein gläubiger Priester sich um den Hiskia gekümmert hat und einen positiven Einfluss auf ihn hatte. Wir wissen es einfach nicht. Aber schlussendlich ist es allein am Eingreifen von Gott zu verdanken, dass der Hiskia nicht in den gleichen Fußstapfen weitergemacht hat wie sein Vater, der König Ahas. Es war eigentlich nichts anderes als Gnade von Gott gewesen, dass der Hiskia gläubig geworden ist. Gnade von Gott, das heisst ein unverdientes Geschenk von Gott. Und jetzt können wir ja weiter fragen, wie ist denn das bei uns? Wenn jemand an Gott und an Jesus Christus glauben kann, wer ist denn dafür verantwortlich? Ob jetzt jemand aus einem gläubigen Elternhaus kommt oder aus Verhältnis, wo niemand an Gott geglaubt hat, es hat immer mit dem direkten Eingreifen von Gott zu tun. Kein Mensch kommt einfach so zufälligerweise zum Glauben. Keiner kann behaupten, er hätte sich selber zu verdanken, dass er zum Glauben gekommen sei. Niemand findet zum Glauben, weil er jetzt halt ein besonders netter und frommer Mensch ist. Niemand wird zu einem Kind von Gott, weil er besonders gute Taten vollbracht hat. Wenn einer Person aufgeht, dass Jesus Christus, der Sohn von Gott und der Erlöser ist, dann kommt das aus der Initiative von Gott. Es ist ein Geschenk von Gott, das niemand für uns verdient hat. Es ist eben reine Gnade, wie die Bibel sagt. Am meisten fällt es mir einmal auf bei einer Klassenzusammenkunft. Nur wenige von meinen Klassenkollegen sind gläubig geworden. Und das, obwohl es so viele nette und freundliche Personen darunter hat, die wirklich ein gutes und anständiges Leben führen. Ich frage mich immer wieder, wieso gerade ich? Warum kann ausgerechnet ich einer von denen sein, der an Jesus Christus glauben darf? Weil es Gott so beschlossen hat und in mein Leben eingegriffen hat. Ich kenne keinen anderen Grund. Ich kann es nicht anders erklären. Es ist wirklich einfach Gnade. Und das erfüllt mich mit einer unendlichen Dankbarkeit. Das Passafest ist das Fest, wo die Israeliten sich hätten sollen zurückerinnern, was Gott für sie tun hat, wie Gott sie aus der Sklaverei von Ägypten befreit hat. Und eben das haben sie 400 Jahre lang gar nicht mehr gefeiert. Die Ostere ist das Fest, übrigens zum gleichen Zeitpunkt wie das Passafest wird das gefeiert, wo wir daran denken, was Jesus Christus für uns tun hat, um uns von dieser Schuld gegenüber Gott zu befreien. Wie er mit seinem Leid am Kreuz die Strafe auf sich genommen hat, die wir Menschen verdient hätten. Wie er mit seinem Tod uns den Frieden mit Gott geschenkt hat. Und je mehr ich darüber nachdenke, je mehr mir aufgeht, was Jesus für mich tun hat, desto dankbarer werde ich einfach. Dankbar, weil ich weiss, dass seit dem Eingreifen von Jesus meine Zukunft auf ewige Zeiten abgesichert ist. Es ist geregelt. Mir wird immer bewusster, was die Gnade von Gott auch für eine Bedeutung hat in meinem Leben. Und ich bin überzeugt, dass Erkennen von dieser Gnade, eben von dem, was Gott für uns tut, hat, der Schlüssel ist zu einem vertieften Zusammenleben mit Gott. Wenn wir uns nach Gott sehnen, nach einem sinnerfüllten Leben unter der Wirkung vom Heiligen Geist, wenn wir uns auch nach einer Begegnung mit Jesus sehnen, dann gibt es dazu eigentlich nur einen Weg. Wir müssen von dieser Gnade von Gott, von dem, was Gott für uns tut oder was Jesus für uns tut hat, ganz neu ergriffen werden. Und da hilft uns zum Beispiel auch das Abendmahl. Über das Abendmahl, über das Brot und den Traubensaft, da heisst es im 1. Korinther 11, in den Vers 24 und 25, das ist ja ein Text, den wir immer wieder hören, den wir immer wieder vorgelesen bekommen. Über das Brot heisst es, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Und über den Wein steht, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Das Abendmahl ist also ein Erinnerungsmahl, wo wir darüber nachdenken sollen, was Jesus für uns tun hat. Was es einfach ihn gekostet hat, muss ich das wirklich bildlich mal wieder vorstellen, dass wir die Chancen bekommen, haben, dass wir überhaupt ein ewiges Leben können haben. Und jetzt ist es halt so, dass wir ja nicht jeden Sonntag können Abendmahl feiern können. Auch nicht, schon gar nicht jeden Tag. Aber was wir können machen, wir können jeden Tag genau darüber nachdenken, was Jesus für uns tun hat. Wir können jeden Tag auch darüber nachdenken, was mit uns Grosses passiert ist, wenn wir ein Kind von Gott dürfen sein. Und vor allem müssen wir uns doch mal fragen, wo würde ich jetzt stehen? Oder wo würde ich die Ewigkeit verbringen, wenn Jesus nicht in mein Leben eingegriffen hätte, wenn er nicht in mein Leben gekommen wäre? Wer darüber jeden Tag mal sich Gedanken macht, der wird vor allem dankbar. Und diese Dankbarkeit, die behaltet uns in der Nähe von Jesus. Jetzt gehen wir wieder zurück zum König Hiskia. Der Hiskia, der hat ganz eine nahe und vertraute Beziehung zu Gott gehabt. Über ihn steht im 2. König 18, Vers 6 und 7: Ihr hing dem Herrn an und wich nicht von ihm ab und hielt seine Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Und der Herr war mit ihm und alles, was er sich vornahm, gelang ihm. Und er wurde abtrünnig vom König von Assyrien und war ihm nicht mehr untertan. Also er hat sich ganz an Gebot von Gott gehalten. Er hat auf ihn vertraut und das hat auch den Erfolg gebracht. Der König Hiskia hat sogar militärische Erfolge gehabt. Wie wir gehört haben, ist sein Vater, der König Ahas, in die Abhängigkeit vom assyrischen König geraten gewesen. Er hat ihm jedes Jahr Steuern zahlen in Form von Gold und Silber und das ganze Volk hat darunter schwer gelitten. Und aus dieser Abhängigkeit hat sich der Hiskia können befreien, sobald er selber König geworden ist. Er hat sich voll auf Gott verlassen und Gott hat es geschenkt, dass Juda wieder ein eigenständiges Königreich geworden ist. Auch das Volk der Philister, das Land Juda immer wieder bedrängt hat, hat er können zurückdrängen und hat so sein Reich sogar noch können erweitern. Und so hat der Hiskia ein paar ruhige und auch, man kann sagen, erfolgreiche Regierungsjahre gehabt. Dann aber hat Assyrien einen neuen König bekommen, den Sanherib. Und der Sanherib, das war ein ganz aggressiver König. Er hat die ganze Region im Nahen Osten hat er erobert. Niemand hat ihm und seinem Kriegsheer können widerstehen. Der Sanherib, der hat auch alle befestigten Städte im Land Juda besetzt. Und dann, als letztes, hat er auch noch die Stadt Jerusalem belagert. Über eine lange, lange Zeit. Er hat versucht, die Stadt auszuhungern und hat die Bewohner von Jerusalem und ihren Gott verspottet. Er hat am Hiskia sogar einen Brief geschrieben, wo er ihm ganz offen gedroht hat, was alles wird machen, wenn er dann, sobald er die Stadt erobert hätte. Und er hat in dem Brief ihnen auch den lebendigen Gott verhöhnt. Es war eine ganz bedrängende, ungemütliche Situation für den Hiskia. Und was hat der Hiskia in dieser brenzligen Situation gemacht? Kapitel 19, Vers 14 bis 16 steht: Als Hiskia den Brief von den Boten empfangen und gelesen hatte, ging er hinauf zum Hause des Herrn, also im Tempel, und breitete ihn aus vor dem Herrn und betete vor dem Herrn und sprach: Herr Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du bist allein Gott über alle Königreiche auf Erden. Du hast Himmel und Erde gemacht. Herr, neige deine Ohren und höre. Tu deine Augen auf und sieh und höre die Worte Sanheribs, der Herr gesandt hat, um dem lebendigen Gott Hohn zu sprechen. Das Vorgehen vom Hiskia zeigt, dass ihm sonnenklar war, dass ihn in dieser Situation nur einer kann retten, und das ist der lebendige Gott. Er hat sich ganz Gott anvertraut und hat ihn um Hilfe gebeten. Und Gott hat auf seine Art übernatürlich eingegriffen. Das lesen wir im Vers 35. Und in dieser Nacht fuhr aus der Engel des Herrn und schlug im Lager von Assyrien 185.000 Mann. Und als man sich früh am Morgen aufmachte, siehe, da lag alles voller Leichen. Ist das eindrückliches Eingreifen von Gott gewesen. Der Sanherib hat gemeint, er sei unbesiegbar. Das war seine Erfahrung aus den vergangenen Jahren, wo er ein Land ums andere erobert hatte. Aber nach dem übernatürlichen Eingreifen von Gott sind er und sein kleiner Überrest von seinem Heer schockiert abgezogen. Und das Wunder, das da passiert ist, das hat für sehr grosses Aufsehen gesorgt in der ganzen Region im Nahen Osten. Ja, das Problem wäre eigentlich gelöst gewesen, aber dann ist am Hiskia etwas passiert, wo er selber nicht damit gerechnet hätte. Im Kapitel 20, in den ersten drei Versen, heisst es jetzt: Zu dieser Zeit wurde Hiskia todkrank. Und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amoz, kam zu ihm und sprach zu ihm: So spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Er aber wandte sein Antlitz zur Wand und betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, gedenke doch, dass ich vor dir in Treue und mit rechtschaffenem Herzen gewandelt bin und getan habe, was dir wohlgefällt. Und Hiskia weinte sehr. Vermutlich noch während der Belagerung von Jerusalem ist der Hiskia krank geworden, und zwar todkrank. Der Prophet Jesaja hat zum Hiskia gehen und hat ihn ankündigen, er soll sein Leben in Ordnung bringen, sich vorbereiten auf den Tod, er müsse sterben. Und da ist der Hiskia regelrecht zusammengebrochen. Das hat er jetzt nicht begriffen. Er hat es nicht können verstehen, wieso dass Gott ihn so früh sterben lassen. Zu dem Zeitpunkt war der Hiskia schließlich auch erst 39. Der Hiskia hat sich zurückgezogen in sein Zimmer, hat sich zur Wand gedrüllt, hat brüllt und Gott angefleht, er soll ihn doch noch ein bisschen leben lassen. Er sei doch so ein treuer, guter, vorbildlicher König gewesen, der sich immer als Gesetz von ihm gehalten hätte. Und Gott hat sich doch tatsächlich darauf eingelassen. Er hat am Hiskia noch zusätzliche 15 Lebensjahre geschenkt. Mehr noch, Gott hat sich sogar noch auf eine Art Spiel eingelassen. Wo der Hiskia gehört hat, dass er weiterleben könne, hat er um ein Zeichen gebeten. Er wollte einfach sicher sein, dass es jetzt auch wirklich stimmt. Und er hat uns gesagt, ich finde es fast ein bisschen unverschämt vom Hiskia, dass er in dieser Situation jetzt auch noch ein Zeichen hat wollen haben, wie wenn er Gott nicht ganz traut hätte. Statt dass er jetzt einfach dankbar gewesen wäre, dass er weiterleben kann. Aber Gott hat sich darauf eingelassen. In Kapitel 20, in den Vers 9 bis 11 lesen wir: Jetzt. Der Prophet Jesaja kommt da und Jesaja sprach: Dies Zeichen wirst du vom Herrn haben, dass der Herr tun wird, was er zugesagt hat. Soll der Schatten an der Sonnenuhr 10 Striche vorwärts gehen oder 10 Striche zurückgehen? Hiskia sprach: Es ist leicht, dass der Schatten 10 Striche vorwärts gehe. Das will ich nicht, sondern dass er 10 Striche zurückgehe. Da rief der Prophet Jesaja den Herrn an, und der Herr ließ den Schatten an der Sonnenuhr 10 Striche zurückgehen, die er vorwärts gegangen war. Wenn man sich überlegt, was jetzt da passiert ist, dann kann man schon sagen, dass das eines der spektakulärsten Wunder war im Alten Testament. Weil Gott hat in die Himmelsgeometrie eingegriffen und hat die Erdrotation nochmal umgekehrt, dass der Schatten an der Sonnenuhr nochmal zurückgegangen ist. Unvorstellbar. Und das eigentlich nur, weil der Hiskia so unverschämt war, ein Zeichen zu verlangen. Die spektakuläre Befreiung vom assyrischen König, die wundersame Rettung von dieser tödlichen Krankheit und jetzt auch noch das Zeichen vom Himmel mit dieser Sonnenuhr, das sind drei Ereignisse gewesen, drei Wunder, wo weit über Juda raus für grosses Aufsehen gesorgt hat. Der Hiskia, der ist so populär geworden, dass Herrscherhäuser daran interessiert waren, den König von Juda näher kennenzulernen. Sie wollten wissen, was da dran war an diesen Wundern. Und bis zu dem Zeitpunkt im Leben von Hiskia stehen eigentlich nur gute, positive Sachen über den Hiskia. Nur positiv. In seinen grossen Problemen, die er als junger König hatte, hat er sich immer an Gott gewendet und hat voll darauf vertraut, dass Gott ihm hilft. Und die Verbindlichkeit, wenn er mit Gott gelebt hat, da ist der Hiskia für uns ganz ein grosses Vorbild. Der Hiskia ist sich nämlich jederzeit bewusst gewesen, dass er ohne Gott gar nichts machen kann. Dass er ohne Gott völlig verkauft und verloren wäre. Jetzt aber, wo die grössten Probleme gelöst sind, wo die Bedrohung durch den assyrischen König abgewendet ist, wo er von dieser tödlichen Krankheit geheilt worden ist, jetzt stehen plötzlich auch negative Sachen über den König Hiskia. Zum Beispiel in der 2. Chronik, Kapitel 32, Vers 25. Aber Hiskia vergalt nicht nach dem, was ihm geschehen war, denn sein Herz überhob sich, als er stolz wurde. Darum kam der Zorn über ihn und über Juda und Jerusalem. Der Hiskia hat nach diesen bedrohlichen Jahren von der ersten Hälfte seiner Regierungszeit eine richtige Blütezeit erlebt. Jetzt, wo er am assyrischen König keine Steuern mehr zahlen musste, ist er steinreich geworden. In seiner Schatzkammer haben sich Gold und Edelsteine und Silber nur so angehäuft. Und gleichzeitig ist der Hiskia immer stolzer geworden. Stolz auf sich selber. Plötzlich hat er das Gefühl gehabt, dass er die ganze Macht fühle, den ganzen Reichtum sich selber zu verdanken hätte. Und dann im Vers 31 steht dann darüber, ich lese in der Version von der Hoffnung für alle. Eines Tages kamen Gesandte aus Babylon zu ihm. Sie sollten sich nach dem Wunder erkundigen, das in seinem Land geschehen war. Gott ließ Hiskia tun, was er für richtig hielt. Er wollte prüfen, wie es in seinem Herzen aussah. Ein Fürst von Babel, vermutlich ein lokaler König vom Assyrischen Reich, hat seine Botschafter zum Hiskia geschickt. Auch er hat einfach mehr Informationen haben über das Wunder oder über die Wunder, die da passiert sind, was der König Hiskia mit seinem Gott erlebt hat. Und voller Stolz hat der Hiskia von diesen Wundern erzählt, aber voller Stolz hat er auch seinen Palast gezeigt mit all seinen Schätzen. Er hat sich von diesen Botschaftern also richtig feiern lassen und bewundern lassen als einen grossen Held. Und genau diese Herzenshaltung hat Gott ihm übel genommen. Der Prophet Jesaja hat dann am Hiskia das Gericht ansagen. Das lesen wir wieder im 2. Buch der Könige, Kapitel 20, Vers 17 und 18. Siehe, es kommt die Zeit, dass alles nach Babel weggeführt werden wird, was in deinem Haus ist und was deine Väter gesammelt haben bis auf diesen Tag. Und es wird nichts übrig gelassen werden, spricht der Herr. Das sind die Schätze, die sich angesammelt haben. Dazu werden von den Söhnen, die von dir kommen, die du zeugen wirst, einige genommen werden, dass sie Kämmerer seien im Palast des Königs von Babel. Das hat nichts anderes bedeutet, als dass da klar geworden ist, dass Gott beschlossen hat, das Volk Israel in die Verbannung zu führen. Und das mit diesen Kämmerern, wenn jemand Kämmerer geworden ist am Hof eines anderen Königs, hat das meistens bedeutet, dass die kastriert worden sind. Also ein schreckliches Schicksal für das Volk und jeden Einzelnen, der da dabei war. Und das hat den Hiskia tief getroffen. Das hat ihn schockiert, das hat ihn nicht kalt gelassen. Es steht dann, dass Hiskia sich demütigt hätte und dass er sein ganzes Verhalten, sein Stolz, seine Überheblichkeit tief bereut hätte. Darauf aber hat Gott die Katastrophe, die er beschlossen hat, noch um ein paar Jahrzehnte nach hinten verschoben. Der Hiskia hat gewusst, was mit seinem Volk wird passieren in näherer Zeit, aber hat sich damit getröstet, dass das ja alles zusammen nach seiner Regierungszeit wird passieren. Jetzt, wir haben es gut. Wir können in aller Ruhe aufs Leben vom Hiskia zurückschauen. Und wir können die Lehre daraus ziehen, aus dem, was der Hiskia erlebt hat. Und ich meinte, darum steht das auch für uns in der Bibel. Die ersten 14 Jahre von seiner Regierungszeit sind für den Hiskia sehr eine mühsame und ungewisse Zeit gewesen. Aber geistlich gesehen hat er dort seine Blütezeit gehabt. Er hat immer die Nähe von Gott gesucht, hat ihm treu gedient und hat voll ihm vertraut. Und da ist er ein echtes Vorbild für uns. In diesen 15 Jahren, wo Gott ihm zusätzlich noch geschenkt hat, weil der Hiskia so gedrängt hat darauf, hat der Hiskia weltlich gesehen eine Blütezeit erlebt. Aber geistlich ist es bergab gegangen. Ich weiss nicht, was Gott über das Leben von Hiskia denkt. Die Bilanz von der ersten Hälfte von seiner Regierungszeit wäre sicher tadellos. Aber die zweite Hälfte, die trübt die Bilanz ganz entscheidend. Uns steht es jetzt nicht zu, dass wir uns ein Urteil bilden über den Hiskia. Und trotzdem frage ich mich, ob es Gott echt nicht bereut hätte, dass er am Hiskia nochmal 15 Jahre geschenkt hat. Ich glaube, dass der Hiskia tatsächlich zu lang gelebt hat. Was wir jetzt machen können, wir können aus der Lebensgeschichte vom Hiskia unsere Lehre ziehen. Meistens sind nämlich nicht die Jahre, wo alles problemlos läuft und wo wir das Leben so richtig geniessen können, die geistlich gesehen wertvollen Jahre für uns. Vielleicht stellen wir nachträglich fest, dass eben gerade die Jahre, wo wir von lauter Problemen kaum noch weiter gewusst haben, wo wir manchmal fast ums Überleben haben müssen kämpfen, dass das die geistlich wertvollen Jahre gewesen sind. Da, wo wir Jesus ganz nahe erlebt haben. Wo wir immer wieder sein Eingreifen hautnah erlebt haben. Das heisst nicht, dass wir uns nach Problemen und Katastrophen sehnen sollen, nur dass wir das Eingreifen von Gott öfters erleben können. Sicher nicht. Aber wir sollen unbedingt darauf achten, dass wir gerade in diesen ruhigen und unbeschwerten Zeiten die nähe Beziehung zu Jesus nicht vernachlässigen. Und noch etwas möchte ich lernen aus dieser Geschichte vom Hiskia. Ich will nicht an der Länge von meinem Leben hier auf dieser Welt herumschräubeln. Ich mag es am Hiskia ja gönnen, dass er noch mal 15 Jahre länger hat leben können, aber ich bin überzeugt, dass die Lebensspanne, die Gott für mich in dieser Welt vorgesehen hat, optimal ist. Mal abgesehen davon, dass die Hauptsache ja sowieso erst nachher kommt, nämlich im ewigen Leben, in der Ewigkeit. Ich will von diesen Lebensjahren, wo Gott für mich in sein Buch eingeschrieben hat, nicht ein paar Tage wegnehmen und auch nicht ein paar Tage dazu tun. Ich will bewusst darauf vertrauen, dass Gott genau weiss, welche Länge von meinem Leben für mich optimal ist. Und genau das ist doch heute unser Problem. Die einen Menschen, die wollen ihr Leben abkürzen. Sie gehen zu Dignitas, weil sie Angst haben vor dem Altwerden oder weil sie einfach lebenssatt sind. Aber möglicherweise bringen sich diese Menschen um die Chance, dass sie von Gott noch auf ihren Tod vorbereitet werden. Mein Vater hat die letzten 10 Jahre von seinem Leben hat er unter körperlichen Schmerzen gelitten. Er hat aber gesagt, er möchte die 10 Jahre, die so mühsam waren, nicht missen, weil genau die haben ihn auf den Tod vorbereitet. Und mein Vater ist im Glauben an Jesus gestorben. Es besteht aber auch Gefahr, dass unser Leben verlängert wird und wir unseren optimalen Abgang verpassen. Ein langes Leben ist sicher etwas Positives, aber ich bin überzeugt, dass wir tatsächlich könnten zu lang leben, wie es beim König Hiskia vermutlich der Fall war. Unser Gesundheitssystem ist nämlich heute so ausgereift, dass heute auch die schweren Krankheiten und Psyche problemlos geheilt werden können. Ein Herzinfarkt hat vor 50 Jahren noch den Anfang vom Ende bedeuten. Wenn heute das Herz nicht mehr richtig schafft, dann versorgt man es mit neuen Blutgefäßen und dann hält das wieder ein paar Jahrzehnte. Und wenn es gar nicht mehr geht mit dem Herz, dann kann man es immer noch mit einer Transplantation versuchen. Wir sind heute schon so weit, dass gewisse Menschen den Tod als eine Krankheit anschauen. Wie der Aubrey de Grey, der Wissenschaftler. der schaut die Krankheit an und ist am Forschen, also der Tod schaut er als Krankheit an und ist am Erforschen, wie man die Krankheit endgültig kann besiegen kann. Der Ulrich Barzani, das ist ein deutscher Evangelist, der sinngemäß das Folgende gesagt hat, das werde ich euch vorlesen. Früher schickte Gott dem Menschen einen Herzinfarkt, um ihn zu sich zu holen. Aber den behandeln wir heute medizinisch so gut, dass alles wieder bestens funktioniert. Dann schickte Gott dem Menschen einen kleinen Krebs. Auch den behandeln wir medizinisch ausgezeichnet. Was bleibt Gott da noch anderes übrig, als dem Menschen eine Demenz zu schicken? Es kann also ohne weiteres passieren, dass wir heute dank der Medizin viel länger leben, als es Gott für uns vorgesehen hat. Dass es über die Tage rausgeht, wo Gott für uns in sein Buch eingeschrieben hat. Müssen wir recht verstehen, ich bin nicht dagegen, dass wir zum Doktor gehen, wenn wir krank sind. Das mache ich auch. Selbstverständlich sollen wir von der fortschrittlichen Medizin profitieren können. Das ist gar keine Frage. Aber immer begleitet im Gebet. So, dass Gott mitentscheiden kann, dass Gott immer dabei ist. Es sollte einfach nicht passieren, dass die Ärzte bestimmen, wie alt wir werden. Unser Leben sollte in der Hand von Gott bleiben. Indem wir es ganz bewusst Gott überlassen, wie lange das unser Leben soll andauern soll, vertrauen wir darauf, oder beweisen wir eigentlich das Vertrauen, das wir Gott haben. Und dann sind wir, oder beweisen wir eigentlich auch, dass wir fest davon überzeugt sind, dass die Hauptsache dann im ewigen Leben nachkommt. Von übereifrigen Ärzten, die mir das Leben gegen den Willen von Gott verlängern wollen, kann ich mich vielleicht durch eine ärztliche Verfügung versuchen zu schützen. Aber was viel mehr nützt, und so wie ich es mache, ich kann Gott regelmäßig im Gebet mitteilen, wie wichtig das ist, dass er über mein Leben soll bestimmen soll und dass er mich dann soll zu sich heimholen soll, wenn er es bestimmt hat und wenn er es in sein Buch eingeschrieben hat. Und ganz so hat es auch der König David gemacht. Er schreibt im Psalm 31, in den Vers 15 und 16, ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott, meine Zeit steht in deinen Händen. Amen. Ich tue noch beten. Herr Jesus Christus, du stellst uns den König Hiskia als einen sehr vorbildlichen König und Mensch dar. Er hat sich wirklich dir ganz anvertraut, er hat gewusst, um was es geht und hat seine Abhängigkeit von dir können erkennen und das hat dann dazu geführt, dass er sich auch ganz dir anvertraut hat, dass er ganz auf dich gesetzt hat und hilf uns doch, dass wir das auch so machen, dass wir nicht eigene Weg suchen, dass wir uns auch bewusst sind, dass alles, was wir haben, auch die Begabungen, die wir bekommen haben von dir, dass die wirklich ein Geschenk sind von dir. Und hilf uns auch erkennen, was du für uns tun hast. Dass du auf der Erde gekommen bist, dein Leben hergibst für uns, dass wir leben können. Dass wir eine gesicherte Zukunft haben. Und Herr, hilf uns doch, dass wir Vertrauen haben, dass wir uns mit dem Leben, wo im Buch eingeschrieben ist, dass wir uns mit dem Leben auch zufrieden geben. Dass wir voll bewusst sind, dass da ein Optimum vorhanden ist, das du festgelegt hast. Hilf uns, dass wir auch, was die Lebensspannen anbelangt, uns ganz auf dich verlöhnt. Danke, dass du unser Leben gekommen bist, dass wir können sehen, dass du ein lebendiger Gott bist, der heute noch eingreift. Wir wollen uns ganz auf dich verlassen, dich auch loben und preisen und dir von Herzen Danke sagen. Amen.